Heute gibt es eine weitere Folge aus unserer Podcast-Reihe Elternzeitreise. Worum geht's heute? Heute geht es um die Planung vom Auto über Einbau, Umbau. Was nehmen wir mit bis hin zur Route? All das wollen wir heute gerne besprechen, euch vielleicht ein paar Tipps geben. Und ja, wenn ihr Feedback für uns habt, immer her damit. Wir versuchen alles ein bisschen besser zu machen in jeder Folge und deshalb auch dieses Thema, weil es auch gewünscht war. Ja, also viel Spaß beim Zuhören. Also im Prinzip haben wir uns letztes Jahr im Mai, Juni während deiner Schwangerschaft dafür entschieden, nach Spanien zu fahren in der Elternzeit. Also da stand ja noch nicht fest, wann wir fahren wollen, werden, sondern erstmal nur die Tatsache, dass wir das machen wollen.
Genau.
Und dann ist natürlich auch die Frage gewesen, wie kommen wir da runter? Und wie bewegen wir uns dort? Oder bleiben wir nur an einem Ort die ganze Zeit? Und da hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass wir ja mit dem eigenen Auto fahren wollen. Oder zumindest mit einem Auto auch runterfahren und uns unten dann sehr flexibel bewegen wollen.
Genau, weil die Alternative wäre ja gewesen zu fliegen und sich dann dort ein Auto zu mieten. Und,
oder das Auto hier zu mieten und damit runterzufahren. Was aber letztlich bei unseren Recherchen eigentlich gezeigt hat, dass das doch kostspieliger ist, gerade wegen des langen Zeitraumes. Sowohl das hier mieten und runterfahren, als auch das unten mieten und dort dann rumfahren.
Genau.
Ja, und da hat es dann quasi angefangen, dass ich mehrere Internetseiten und Blogs und Chatrooms durchforstet habe, um mich da ein bisschen schlau zu machen, was man denn für ein Auto oder was wir für ein Auto da haben wollen, brauchen, müssten. Und da ist es eigentlich auch relativ schnell erstmal in die Richtung Wohnmobil gegangen. Also der klassische Aufbau, Fiat ist so der, ich glaube, mit Marktführer und mit die beste Maschine, zumindest das, was uns auch Freunde erzählt hatten bei einem gemeinsamen Campingwochenende. Und dann halt dieser typische Aufbau mit Küche, mit einer Sitzecke, die man umbauen kann zu einem Bett, einem Alkoven über der Beifahrerreihe, um Schlafplätze zu generieren und dass man da noch den Himmel runter machen kann und da auch noch eine Schlafmöglichkeit hat und so. Also ganz tolle Sachen, die wir da gesehen, gefunden haben, wo wir uns auch, wie gesagt, mit Freunden drüber unterhalten haben. Dann haben wir noch geschaut, es gibt so verschiedene Transporter, auch von unterschiedlichen Kfz-Marken, wie Fiat, wie VW, Peugeot, die quasi einen Transporter auch umgebaut haben als Art Wohnmobil, wobei das dann natürlich nicht ganz so klobig, nicht, also von der Größe her einfach ein bisschen, ich sag mal, stadtfreundlicher ist. Da gibt es dann verschiedene Aufbauten von Firmen wie Pössl oder Knaus, die da schon gewisse Konzepte etabliert haben. Dann über diese Transporter-Geschichte sind wir dann auch letztlich zum eigentlichen Bus-Transporter-System ganz klassischer Art gekommen, wie beispielsweise dem VW, dieser Transporterreihe T5, T6. T4 war uns zu alt, den haben wir da quasi gleich kategorisch ausgeschlossen oder beziehungsweise alles unter T4. Und genau, dann gab es noch den Opel Vivaro, Renault Trafic und Citroën hat jetzt auch vor einer Weile einen neuen Bus-Transporter rausgebracht. Ja, und sich da erstmal zu belesen, das hat schon eine ganze Menge Zeit in Anspruch genommen. Also ich glaube, ich habe locker 4 Monate mich da belesen. Also ja, im Mai haben wir das gestartet, diesen Gedanken. 4 Monate mich belesen, bis wir uns dann letztlich doch entschieden haben. Und da muss ich sagen, da ist auf jeden Fall bei uns ein ganz großes Kriterium gewesen, die Dauer der Nutzung, ja, eher kurzfristig oder eher langfristig. Und wir haben uns da tatsächlich das Ganze ein bisschen flexibler offen gehalten und haben deshalb auch gesagt, wir wollen so einen Transporter nehmen, so einen Bus und den gerne mit eigenen Ideen ausstatten, damit wir damit dann sozusagen auf große Weltreise gehen können. Und damit das Ganze aber auch im Alltag nicht umgebaut oder als Wohnmobil irgendwo steht und ja, nicht genutzt wird, wollten wir das Ganze gern reversibel haben. Also sprich, wir wollen uns das Fahrzeug selber ausstatten, selber umbauen und
so umbauen, dass man es auch eben wieder zurückbauen kann.
Genau, also da die totale Flexibilität gewährleisten, dass wir, wenn wir das quasi nicht brauchen als Reisemobil, dass wir dann eben trotzdem sagen können, okay, alles raus, Sitzbänke rein und wir fahren mit 9 Leuten mal weg.
Nach Barcelona.
Zum Beispiel.
Im Bus.
Ja, das ist sozusagen diese Geschichte. Ich hatte mich mit einigen T5-Fahrern, T4-Fahrern auch schon unterhalten in der Vergangenheit. Da gibt es ja den Unterschied zwischen einem langen Radstand und einem kurzen Radstand. Und wenn man jetzt mal Google oder eBay Kleinanzeigen oder mobile mal anwirft, dann ist der Markt voll von T5, T4, T5, T6 mit kurzem Radstand. Ja? Also der lange Radstand, der ist circa 40 cm länger, eben einen längeren Radstand, damit auch einen größeren Wendekreis, das muss man auch bedenken. Aber durch die Unterhaltung mit T4-Fahrern mit einem langen Radstand und T5-Fahrern mit langem Radstand kam relativ schnell heraus, dass, wenn man die Möglichkeit hat, einen langen Radstand sich zu besorgen, dass man da wirklich auch das Geld gut anlegt, weil einfach auch diese 40 cm mehr Platz, die wird man im Auto letztlich genießen können. Gerade wenn man vorhat, im hinteren Bereich ein Bett aufzubauen, damit man vorne vielleicht noch sitzen kann. Genau. Und da sind wir nämlich auch schon direkt bei der Ausstattung.
Also am Ende ist es der T5 geworden mit langem Radstand und die...
Ja, na klar.
Naja, aber ich meine, also es gibt ja dann noch diese abgefahrenen Sachen mit irgendwelchen Schienen, wo man die Sitze hin und her schieben kann.
Genau, also genau, was Franzi sagen will. Wir haben uns für die Karavelle-Ausstattung entschieden. Wir haben uns nicht für die Multivan-Variante entschieden, weil, also erstmal, das ist die Multivan-Variante, hätte beispielsweise diese Schienen, ja, wo man dann die Sitzbänke wirklich total variabel einstellen kann. Diese Sitze, die dort verbaut sind, oder beziehungsweise die Bank beispielsweise, die ist unglaublich schwer und die ist halt unten komplett zu. Ja, es gibt da irgendwie noch 2, 3 kleine Schubladen, Ja, manchmal gibt es auch Umbauten, die das irgendwie noch ein bisschen cleverer, platzfüllender ausgestattet oder eingerichtet haben. Aber an sich ist diese Bank auf diesen Schienen halt unglaublich schwer. Und das nimmt dann einem so ein bisschen die Flexibilität. Ich sag mal so, die Dreiersitzbank, die wir jetzt im Bus drin haben, die ist auch schwer, aber im größten Notfall können Franzi und ich die zusammen raustragen. Bei der Bank im Multivan, also da musst du schon wirklich zwei kräftige Leute dabei haben.
Oder wenn ich besonders viel trainiere, kriege ich die auch.
Oder so, genau. Franzi macht noch 25 Liegestütze.
Mehr die Woche.
Pro Tag mehr, genau. Und dann schafft sie das. Ja, genau. Also T5, Karavelle, langer Radstand. Das ist letztlich unsere Entscheidung oder darauf ist unsere Entscheidung gefallen, um einfach so ein bisschen die Flexibilität im Alltag halt auch zu gewährleisten oder zu wahren.
Weil wir immer so viele Freunde haben, die wir durch die Gegend.
Genau. Und wir hatten in der Vergangenheit viele Situationen schon, wo wir damit
uns
durch die
sehr
Gegend
gefreut haben, dass wir so viele.
Und alle anderen haben sich auch gefreut.
Auf jeden Fall.
Juhu.
Komm, wir also fahren mit dem Bus. Das war eine gute Entscheidung.
Genau. Genau. Wenn ihr umweltfreundlich unterwegs sein wollt, dann fahrt mit dem Bus.
Und vielen anderen Leuten drin. Also alleine mit dem Bus fahren ist auch doof.
Genau. Kommen wir zurück. Ausstattung. Das, was ich ja schon anfangen wollte. Erstmal technischer Hinsicht.
Schweres Wort.
Genau. Dann hier trennt sich tatsächlich die Spreu vom Weizen, wie ich mir habe sagen lassen. Es gibt verschiedene Motorisierungen, es gibt verschiedene Antriebe. All das sollte nicht unbeachtet bleiben. Bei uns ist es jetzt so, aufgrund der Souveränität des 2-Liter TDIs beim VW T5 ist das auch unsere Motorisierung geworden. Es gibt da noch den 2.0er TDI mit 102 PS. Wir haben uns für den leistungsstärkeren entschieden, weil einfach auch all das Zeug, was ins Auto reinkommt, das ist natürlich viel Gewicht und das Auto muss halt oder der Motor muss halt dementsprechend auch leisten. Und für so eine lange Strecke ist dieser 140 PS sehr zu empfehlen. Es gibt natürlich auch die leistungsstärkere Variante des 2.5er TDIs. Hier muss man sagen, der ist klar um einiges stärker. Was ich jetzt aber auch von unserem Kfz-Mechaniker gehört habe, der ist halt auch anfälliger. Ja? Da ist das alles, weil der Motor halt ein bisschen größer ist, auch ein bisschen anders verbaut. Und man muss schauen. Also wenn man sich da im Internet ein bisschen beliest, der hat so ein paar Kinderkrankheiten und der ist nicht ganz so souverän wie der 2.0er Diesel. Würde ich aufgrund der Erfahrung anderer, mit denen ich gesprochen habe, würde ich nicht nehmen. Also da immer die sichere Variante wählen. Und ich meine, der 2.0er TDI mit 140 PS, sind wir ehrlich, damit kann man auch einen Trecker überholen auf der Landstraße, ohne dass man von der Schnecke überholt wird. Also Franzi kann das bestätigen.
Wir sind immer gut zurechtgekommen.
Und manchmal musste sie auch die Sachen festhalten, wenn es mal zügig ging.
Ja, aber das zügig. Ich habe jetzt eher an die Hügellandschaften gedacht.
Ja, das auch, ja, genau. Aber nichtsdestotrotz würde ich beim Diesel bleiben. Vor allem, wenn man sagt, man macht eine lange Tour. Es gibt natürlich auch den Benziner als 1,9er. Oder war das der Diesel? Glaube ich, auch noch einen 1,9er Diesel, aber der ist ja Quatsch. Also gerade wenn man einen langen Radstand hat und viel Zeug noch drin hat. Naja, du musst doch überlegen, der ackert ja die ganze Zeit und der ist für so eine Leistung irgendwie nicht gemacht. Und ja, Benziner, wenn ihr sagt, ihr wollt den noch umbauen mit Autogas, dann ist das vielleicht eine Option. Muss man nur schauen, ob es im Ausland auch die nötigen Tankstellen dafür gibt. Ja, dann gibt es noch den Antrieb. Wir haben eine 6-Gang-Schaltung manuell. Es gibt auch die DSG-Schaltung, also sprich die Automatik-Variante. Ja, also da könnt ihr Glück haben, da könnt ihr Pech haben. Es gibt so ein T5, T6-Board im Internet, das ist so eine Community. Da wird auch einiges darüber diskutiert. Viele Automatikfahrer wollen einfach gemütlich durch die Stadt und übers Land fahren und wollen halt nicht schalten. Für die ist das eine ganz tolle Sache. Für den in Anführungsstrichen echten Autofahrer ist natürlich Schalten ganz wichtig. Wobei, wenn man lange unterwegs ist auf Autobahnen und Landstraßen, dann ist das Schalten natürlich auch eher zweitrangig. Aber auch hier gibt es so kleine Kinderkrankheiten in der Automatik-Variante. Da sollte man, wenn möglich, einen Fachmann an der Seite haben, der sich das Ding anschaut, der auch sagt, okay, das sieht gut aus. Es gibt einige, die davon berichten, dass der Rückwärtsgang beispielsweise nicht mehr adäquat eingelegt werden kann. Ist sicherlich auch immer eine Frage der Behandlung, also wie man selber mit dem Fahrzeug umgeht. Also für uns war es relativ schnell klar, dass es kein Automatikgetriebe wird. So. Ja, und man muss auch sagen, mit dem 6. Gang sind wir auch relativ sparsam unterwegs. Also das mal so als kleinen Aspekt oder kleinen Fakt am Rande. Man kann laut Werk mit dem Fahrzeug kombiniert 7,7 Liter auf 100 Kilometer schaffen. Ich denke, das bezieht sich hauptsächlich auch auf Autobahnfahrten bis 130. Wir sind größtenteils 110, 120 gefahren und haben knapp 7 Liter mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger verbraucht. Das nur so am Rande. Genau, die Ausstattung, die wir auf jeden Fall für uns noch mit eingeplant haben, war eine vollwertige Standheizung. Ja, dass wir sozusagen, wenn wir draußen stehen und es wird kalt, eben auch sagen können, okay.
Wir heizen das Auto vor.
Nicht nur das.
Ach so.
Also klar, also hauptsächlich für die Reise war da der Gedanke, dass wir, wenn wir nachts drin liegen und man kann ja vorher immer gucken, wird es jetzt nachts dolle kalt oder so, dass man dann dementsprechend die Heizung mal einstellen kann und dass die dann für eine gewisse Zeit das Fahrzeug auf die gewünschte Temperatur bringt. Das ist eine sehr, sehr feine Sache, wenn man das Fahrzeug hat, wie bei uns oder wie in unserem Fall, auch noch einen Zuheizer schon mit drin hat, dann geht das relativ fix und auch super unkompliziert. Der Zuheizer ist sozusagen schon die Standheizung an sich. Das Einzige, was hier noch verbaut werden muss, ist die Elektrik, die sozusagen die Standheizung dann auch von außen steuern kann. Also, dass ich dann quasi auf den Knopf drücke und sage, so, jetzt geht's los, jetzt wird geheizt. So. Ist nicht ganz billig. Also, ich weiß, dass eine Standheizung ohne irgendwas nachzurüsten, mehrere 1400, 1500 Euro kostet, wenn nichts drin ist. Wenn der Zuheizer schon drin ist, dann so wie bei uns in dem Fall, dann zahlt man knapp 700 Euro. Aber muss man auch dazu sagen, ich habe mich für die Deluxe-Variante entschieden. Uhu. Die Deluxe-Variante heißt, wir haben eine App-gesteuerte Standheizung. Das heißt, wir können quasi mehrere Planungen einrichten, wann das Fahrzeug geheizt wird. Wir können damit schauen, wie ist die Spannung der Batterie, sodass man eben auch sieht, okay, die Spannung der Batterie fällt stark ab, sie ist vielleicht schon zu alt, sie muss ausgetauscht werden oder aber, dass man sagt, okay, gut, wir haben jetzt geheizt, wir haben aber auch die Kühltruhe, die Kühlbox damit dran, oder andere technische Geräte, dass man dann eben so ein bisschen Überblick hat über das ganze System. Und da sind wir dann auch gleich schon beim nächsten Punkt, nämlich auch die Zweitbatterie, die war uns sehr wichtig. Denn wenn ich alle elektrischen Geräte wie Standheizung oder auch mal ein Ladegerät fürs Handy, gut, das wird jetzt nicht so viel ziehen, aber eben die Kühlbox, die wir einplanen oder eingeplant haben, das sollte man nicht über die Starterbatterie alles anklemmen, weil
es ist äußerst ärgerlich, wenn man losfahren möchte und man kann nicht, weil Batterie leer.
Genau, so auch der Fall bei einem Umzug, was mir passiert ist. Liebe Grüße an Nicole und Christoph, by the way. Ja, wir haben Freunden geholfen beim Umzug und das Auto stand dann mit Warnblinkanlage auf der Straße, weil es musste ja entleert werden. Und dann wollte ich einsteigen, wollte das Auto von der Straße wegfahren und der sprang nicht mehr an. Da musste der ADAC kommen und der hat gesagt, die Batterie ist breit, also da. Ja, also das ist...
Das lag aber auch ein bisschen daran, dass die Batterie jetzt schon...
Die Batterie war
ein paar Jährchen alt.
Die war schon, so, ja, ja, genau. Aber das ist eben auch ein Zeichen dafür, gerade wenn man sagt, man holt sich ein gebrauchtes Fahrzeug, man weiß nicht, wie alt die Batterie ist. Ist das noch die allererste Batterie oder wurde sie schon mal getauscht? Und wenn sie getauscht wurde, ist die überhaupt, hat die überhaupt die notwendige Leistung? Also von der Seite her würde ich da immer auf eine Zweitbatterie plädieren. Genau, und dann diese Zweitbatterie, da gibt es für den T5 oder auch T6 verschiedene Einbaumöglichkeiten. Wir haben uns für die Variante unterm Fahrersitz entschieden.
Gab es da nicht auch unterschiedliche Volumen?
Also genau, das ist halt auch noch, also viele sagen so von 85 Amperestunde bis zu 120, 125 Amperestunde sollte die Batterie, die Zweitbatterie schon groß sein. Belest euch da einfach nochmal, da gibt es verschiedene Berechnungsgrundlagen, wonach ihr die Größe eurer Batterie berechnen könnt, hängt in allererster Linie davon ab, was ihr damit alles betreiben wollt. Ja, also wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt irgendwie nur das Handy mal kurz anstöpseln oder so, dann reicht auch eine kleine Batterie. Wenn ihr aber sagt, okay, da kommen jetzt ein paar mehr Verbraucher ran, dann sollte man schon gucken, dass das Ganze auch ausreichend groß ist.
Was haben wir für eine?
Wir haben eine 95 Amperestunden Batterie dran. Bei der Variante, dass wir das unter den Fahrersitz packen, muss man aber auch bedenken, da ist ja auch nur begrenzt Platz drunter. Also,
nein.
Ja.
Da gibt es ein Geheimnis.
Also, ich glaube, das Größte, was man unter den Fahrersitz im T5 bauen kann, ist die 110, 115 Amperestunde Batterie. Also, ja, da muss man schauen. Und da muss man dann letztlich auch nochmal gucken. Es gibt verschiedene Typen von Autobatterien, beziehungsweise Zweitbatterien. Es gibt verschiedene. Es gibt. Ja, das habe ich mir nicht aufgeschrieben, siehst du? Es gibt da diese AGM-Batterien. Oh, jetzt bin ich.
Jetzt bin ich
ein bisschen raus. Jetzt hast du mich
vorbereitet.
Es gibt auch so Solarbatterien, die sind halt auch einiges teurer. Lithium-Batterien sowieso. Man muss halt schauen, also was man letztlich, also wie man das letztlich benutzen oder brauchen muss, möchte, wie auch immer. Wir haben das relativ einfach. Wir haben die AGM genommen aus dem ganz einfachen Grund. Wir haben auch nur ein begrenztes Budget. Komme ich dann später noch dazu. Damit ist man auch relativ solide unterwegs. Also wir wussten, dass wir lediglich die Standheizung draufschließen werden.
Oder mal den Kühlschrank.
Und die Kühlbox, genau. Und dann halt, wenn man jetzt beispielsweise über einen 220-Volt-Anschluss nachdenkt, dann besorgt man sich einfach einen Spannungswandler. Und da haben wir uns tatsächlich auch nur für eine günstige Variante entschieden, für einen schmalen Taler einen Spannungswandler mit 300 Watt. Besorgt, weil wir auch nur, was hatten wir nur? Also im Endeffekt hätten wir nur die Kühlbox gehabt und das Ladegerät für die Kamera, ja. Für den Akku von der Kamera. Und ja, wenn ihr im Endeffekt sagt, ey, ich habe noch einen Laptop oder ich noch ein extra Radio, was ich dir anschließen möchte, weil ich das Autoradio nicht so toll finde, dann muss man da achten, dass man darauf achten, dass man den Spannungswandler mit einer höheren Wattzahl nimmt. Ja, also wenn ich jetzt mehrere Geräte habe, die über 300 Watt schon gehen, dann kann es dazu führen, dass der Spannungswandler heiß wird, dass da die Sicherung rausfliegt und dann sitze ich nachher da
und habe gar keinen Strom mehr.
Und habe keinen Strom, beziehungsweise kann nicht auf den Strom zugreifen. Genau, das erstmal so zu den technischen Geschichten. Was haben wir noch gemacht? Also wir haben natürlich die Möglichkeit oder nicht die Möglichkeit, also der Plan war, dass wir in dem Fahrzeug schlafen und zwar zu viert.
Ja. Kommt vier Leute.
Es gibt natürlich die Deluxe-Variante mit einem Aufstelldach, wo man oben quasi eine Matratze hat und zwei Leute auf einer Fläche von circa 1,40 m x 2 m schlafen können. Unser Fahrzeug hat diese Aufstelldach-Variante nicht. Ich denke noch immer darüber nach, ob es sinnvoll ist, das nachzurüsten. Habt ihr da Interesse, das mal bei eurem Fahrzeug durchzuführen? Gibt es einige wenige Anbieter, die das machen, unter anderem die Firma Raimo oder die Marke Raimo stellt diese Dächer her und lässt die in Fachwerkstätten nachträglich nachrüsten.
Man muss sich natürlich immer bewusst sein, wenn man so ein Dach nachrüsten möchte, dann wird sein Auto oben aufgeschnitten.
Das wird komplett aufgeschnitten, ja. Aber so richtig.
Also wenn man das nicht möchte, dann sollte man das lassen.
Eine OP am offenen Herzen. Am offenen Auto. Ja. Genau, und die kostet circa 6.500 Euro, je nach Fachwerkstatt. Aber da haben wir uns quasi gedacht, 6.000 Euro haben wir nicht.
Brauchen wir nicht.
Wollen wir nicht.
Machen das anders.
Machen wir anders. Das Kind schläft vorne.
Also das große Kind.
Ja, genau. Das große Kind mit 6 Jahren schläft vorne auf der Fahrer-Beifahrer-Reihe.
Das kann man halt machen, wenn das Kind noch nicht größer als 1,40 ist.
Exakt.
Sonst wird es knapp mit die Füße und die Kopf.
Ja, es kann schon ein bisschen mehr als 1,40. Also 1,50 ist so.
Aber das ist da wirklich, Schluss. Da ist, also da musst ist du
Oberkante,
wirklich
Unterlippe.
Mit angezogenen Füßen schlafen.
Genau. Und wie schläft der Moritz da?
Auf einer Matratze.
Auf einer extra für T5, T6 angefertigten Schlafmatratze. Das ist so eine Klappmatratze, die direkt zwischen Fahrertür und Beifahrertür
aufgelegt
eingeklemmt
wird
und auf dem Fahrersitz, Beifahrersitz aufliegt. Genau.
Aber ich muss mal ganz kurz, das war ja nicht ganz original für die Karavelle, sondern
warte, irgendwie... Richtig, ja, okay. Ja, genau.
Entschuldigung.
Genau, gehen wir erst da kurz drauf ein. Das ist nicht für die Karavelle gemacht, weil der Hersteller hat sich gedacht, Leute in der Karavelle, die fahren ja nicht durch die Gegend und lassen ihr Kind da vorne schlafen, sondern das machen nur die Leute im Multivan. So. Und der Multivan hat eine Mittelkonsole, die ist ein bisschen breiter und bei der Karavelle ist da ja so ein.
Nett, ich würde mal sagen, halt die Bank so 10, da haben.
10.
Da muss ja jemand sitzen, da kann man ja.
Auch das, genau. Da ist quasi in der Mittelkonsole bei der Karavelle so ein 10, 15 cm Teil ausgespart, weil da eben, wie Franzi schon sagte, wir haben ja die Doppelsitzbank, Doppelbeifahrersitzbank und das würde ja dann stören, da würde man sich ja dann immer die Knie wundschlagen. So, und damit das nicht so ist, haben wir da quasi jetzt, also ist da jetzt bei uns so ein Loch, wenn man die Matratze auflegt, ist da so ein Loch.
Aber keins, durch das ein Kind durchfallen kann.
Definitiv
nach unten
nicht.
In den Fußraum.
Das Einzige, was da durchfallen kann, ist ein Kuscheltier oder eine Trinkflasche oder ein Spielzeug wie ein Drache.
Ohne Zahn.
Ohne Zahn, genau.
Aber nichts, was man nicht retten könnte.
Genau. So. Diese Matratze ist sehr
schwarz.
Komfortabel. Sie ist auch schwarz.
Entschuldigung, ich dachte, das war jetzt gefragt.
Ich glaube nicht, dass es sie in anderer Farbe gibt.
Wieso denn nicht? Wenn ich graue Sitze habe, vielleicht möchte ich eine graue Matratze haben.
Also wir haben auf diese Matratze noch ein Laken gezogen. Ja.
Das war weiß. Am Anfang. Und dann kamen schmutzige Füße.
Genau. Ja, also da kann man sich auch mal im Internet schlau tun. Die Matratze wird mit Keilen, also da kommen noch Keile drunter, die dann auf den Sitzen liegen.
Damit die gerade liegt.
Damit sie gerade liegt und damit sie richtig gerade liegt und nicht irgendwie hin und her kippelt, gibt es an der in der Beifahrerseite gibt es ja noch diesen Angstgriff an der A-Säule.
Ich wollte gerade sagen, den
und da
vorne
wird
nicht
mit einer mit so einem Spanngurt die Matte wirklich vor dem Absturz unter das Handschuhfach.
Also man muss das auch bedenken, das ist damit die halt wirklich nicht runterfällt, ja. Also wenn ich habe es ausprobiert, mich da mit etwas Schwung draufsetze, weil ich etwas holen möchte vom Armaturenbrett, dann hält es nicht. Wenn ich da aber mit dem Kopf drauf liege und nicht Kopfstand mache, einen hüpfenden Kopfstand oder was auch immer man hüpfend auf so einer Matratze machen könnte, dann hält es. Ja? Aber wie gesagt, wenn man mit Schwung da als Erwachsener drauf hüpft, dann hält dieser Gurt.
Also
nicht.
Der Spanngurt. Genau, also der Spanngurt ist halt nicht, wie man es kennt, ein Spanngurt für, wenn man jetzt irgendwelche Dinge im Auto transportiert und die sollen halt festgezurrt werden. Das ist halt wirklich nur so ein, wie ist denn das, so mit ein paar Zähnchen, so eine kleine Spange. Ja. Die das sozusagen hält, aber...
Also wie gesagt, es hält gut, wenn man da jetzt mit Schwung drauf geht, dann
hält es nicht.
Rutscht es halt runter, aber es ist... Also wie gesagt, da liegt man ja halt nur drauf und das, da für den Zweck hat es gut, sehr gut funktioniert. Der Moritz hat sich nicht beschwert, er hat auch mal gut geschlafen.
Richtig. Also ich muss auch sagen, das war auch sehr gemütlich. Er hat ein paar Mal wahrscheinlich im Schlaf den Scheibenwischer angemacht. Das hat man dann gemerkt, wenn man mit dem Auto losgefahren ist.
Aber gehupt hat er nie, also von daher.
Gewundert, dass es nicht regnet und der Scheibenwischer geht. Nee, hupen geht nicht, wenn das Auto aus ist.
Ach so,
das ist ja ganz
wirklich?
Gut. Ja, aber was,
ja
geht, ist das Radio.
Ja, das hat er auch einmal angemacht.
Und das hat er auch einmal angemacht, genau.
Das war wichtig. Ja.
Aber zum Radio kommen wir später noch. So, jetzt gehen wir erstmal eine Reihe nach hinten.
Mhm.
Und da sind wir nämlich auch schon bei der Planung, Ausbau. Wir haben uns gedacht, wir bauen die mittlere Reihe aus und orientieren uns so ein bisschen an den Ausbauten der gängigen T4, T5 Ausbauten was ist das? Also
diese vorgefertigten Wohnmobil-Ausbauten für diesen Bus.
Also beim T5, T6 gibt es diese California-Variante. Da hat man dann an der Fahrerseite bis hinten durchgezogen so ein Mobiliar, so ein festes, wo eine Küche, eine kleine Küche drin ist, wo Schränke drin sind, Aufbewahrungsfächer etc. etc. Von diesen Fächern und Schränken haben wir uns an der Seite eigentlich relativ schnell verabschiedet, weil wir nämlich vorhatten, dass wir die hintere Bank bleibt komplett drinne und da sollen nach Möglichkeit auch 3 Personen Platz haben.
Können.
Können. Kommen wir später noch dazu. Und davor sollte irgendwie irgendwas Festes stehen, wo wir in allererster Linie eine Kühlbox verstauen können. Da die meisten Kühlboxen, die man sich so kauft, ja keine feste Arretierung haben für eine Karavelle, muss man sich da was einfallen lassen. Und da haben wir dann gesagt, okay, dann bauen wir uns da einen Schrank, wo wir diese Kühlbox reinpacken können. Im Endeffekt sind es 2 Schränke geworden. Ein Schrank für die Kühlbox, wo wir daneben nochmal so 20 cm Platz, also breite Platz hatten, für Lebensmittel, für...
Na, hauptsächlich viele Getränke haben wir da reingepackt.
Und am Anfang der Reise die...
Suppenterrine. 5-Minuten-Terrine.
Genau.
Danke, Mama.
Und der zweite Schrank war eher so eine Geschichte, so eine Absicherung. Das war nämlich unser Kloschrank. Und in diesem Kloschrank
hätte man tatsächlich sitzen können. Es war wirklich total schön.
Also ich habe mir das so gedacht, die beiden Schränke sind aufklappbar.
Wie eine Truhe.
Wie eine Truhe, genau. Nur beim Kloschrank haben wir quasi vorne noch eine Tür, die wir zur Seite aufmachen können, wo wir uns dann reinsetzen können auf die Toilette.
Ja.
Also man hätte sich dann rechts und links abstützen können.
Falls es mal ein bisschen schwieriger wird.
Richtig. Und genau, da stand das Klo drin. Und weil wir ja auch noch ein kleines Baby haben, was wir nicht zwischen uns schlafen lassen wollten, oder beziehungsweise was nicht bei uns mit im Bett schlafen sollte, war die Idee da, dass wir die kleine Mathilda in einem Bettchen lagern, sage ich jetzt mal, was auf diesen Schränken steht. Ja, also die beiden Schränke sind in L-Form hinter Fahrer-Beifahrersitz eingebaut worden. Und obendrauf stand dann das Körbchen, in dem Mathilda geschlafen hat.
Ja.
Das kann man natürlich nur machen, wenn man ein kleines Körbchen hat, wo das Kind noch reinpasst. Wenn sie, also jetzt geht es vielleicht auch noch, jetzt wird es vielleicht noch gehen, aber ich denke mal so in 2 Monaten, wenn sie dann halt wirklich sehr agil ist und sehr mobil ist.
Also ich würde sie jetzt schon noch nicht
mehr machen. Genau,
weil also weil sie sitzt ja schon da drin, sie kann sich da aufstützen und.
Genau, und wenn sie da mal runterplumpst.
Ist doof.
Genau, macht Bums.
Genau, also ich sag mal so, mit einem 3 Monate bis maximal 6 Monate, bevor das richtig anfängt mit Rollen und Hinsetzen und allem Möglichen, kann man das ganz gut machen in so einem Körbchen. Wie gesagt, das war so ein Stubenwagenkörbchen, wo wir quasi einfach die Beine abgeschraubt haben.
Genau.
Und also ich denke, da gibt es auch verschiedene Varianten. Unser war wie so ein Weidenkörbchen und der halt auch ein bisschen breiter war, dass man eben einfach auch ein bisschen Platz hatte. Ja, also keiner möchte in einem Kasten schlafen, wo rechts und links direkt die Wände sind.
Ja.
Genau, das hatte halt sowohl von der Breite als auch von der Länge sehr gut auf diese Schränke draufgepasst. Sodass man dann tatsächlich trotzdem auch noch was neben dieses Körbchen legen, stellen konnte, während wir geschlafen haben.
Genau. Das Ganze wurde auf einer Multiplex-Platte verschraubt. Diese Multiplex-Platte habe ich mir im Internet bestellt und dann zugeschnitten und ins Auto gelegt. Und dann über die, da gibt es Verzurösen in jedem Transporter, kennt man das, um sein Liefergut sozusagen zu sichern. Die habe ich rausgenommen. Und hab
dafür braucht man einen speziellen Schraubenschlüssel.
Richtig, nee, also
ein Bit.
Ja, genau. Also da muss man halt schauen. Also ich habe mir die Schrauben dann letztlich von Fachwerkstatt, Kfz-Werkstatt lösen lassen, weil die sind natürlich von Werk aus mit einem bestimmten Druck halt fest verschraubt. Die müssen halt raus, weil ich habe mich für die Variante entschieden, dass die Platte fest verschraubt ist. Es gibt auch noch die Möglichkeit, dass man eine große Platte einfach reinlegt in den Transporter, die dann sozusagen wie drin schwebt. Wenn man da verschiedene Aufbauten noch drauf hat, die auch mit der Decke sozusagen dann verbunden sind, die dann da so richtig eingearbeitet werden, dann muss man die wahrscheinlich nicht verschrauben. Also wir haben unterwegs dann auch einen gesehen, der das nicht verschraubt hatte, der die quasi nur reingelegt hat. Aber in unserem Fall wollte ich das gerne auf Nummer sicher gehen und habe die verschraubt. Die, wie gesagt, Rücksitzbank, die Dreierbank, die ist bei unserer Planung drin geblieben. Aus dem ganz einfachen Grund, man kann die Bank umklappen und könnte dann ein Bett zaubern. Dieses Bett kann man da aber nur zaubern, wenn man im Kofferraum, der bei uns ja ziemlich groß ist, weil wir ja den langen Radstand haben, braucht man da noch irgendwie, also man muss da noch irgendwas hinbauen oder hinstellen, damit man eine ebene Fläche hat. Und da haben wir uns für die Variante eines Kofferschranks oder so ein Einbauschrank entschieden, den man da hinten reinbaut oder hinten reinstellt und dann auch mit dem Boden verbindet, verschraubt, der sozusagen als Aufliegefläche
dient.
Für das Bett sozusagen dann auch dient, genau. Und wenn man da mal im Internet schaut, also da gibt es so viele tolle Ideen, wirklich tolle Dinge. Manche bauen halt solche Schränke, solche Kofferschränke aus IKEA-Möbeln schon. Die kann man sich dann ja für gutes Geld dann kaufen. Wir haben ein sehr gutes Angebot gemacht für 350 Euro. Einen Kofferschrank geholt, der da hinten quasi die Breite ausgefüllt hat, und zwischen der Dreierbank und diesem Kofferschrank war dann noch Platz, um diverses Zeug noch zu lagern. Genau, und dieser Schrank, der hat letztlich folgende Funktion gehabt. Der hat uns sozusagen die, ja,
da waren die ganzen Lebensmittel drin.
Küche.
Genau, da war die Küche. Da war auch so eine Platte unten drunter, die man als Tisch benutzen konnte.
Eine ausziehbare Tischplatte, genau.
Und wie gesagt, eine große Schublade für das ganze Geschirr, also für das Besteck, die so Trinkbecher und
Plasteteller.
Wiederverwertbare Plasteteller, ja. Und
da war ein Wasserkanister drin, also ein Trinkwasserkanister. Da war ein Campingherd drin von einer hochwertigeren Verarbeitung. Da war eine Campinggasflasche drin. Ein großes Schneidbrett mit so einer IKEA-Waschschüssel, wo man hätte abwaschen können.
Und abtropfen,
genau.
Ja.
Dann haben wir noch zwei kleinere, tiefere Schubladen gehabt, wo wir unsere Lebensmittel drin verstaut haben. Eine Tür, ein kleines Türfach.
Was bisschen nicht so tief, aber halt dafür ein bisschen höher war.
Genau, da war dann zum Beispiel der Wasserkocher drin, genau. Und Olivenöl.
Ja, muss man immer dabei haben. Dazu würde ich jetzt mal ganz kurz einwerfen.
Jetzt die Wurst.
Schmeiß es in den Raum, Achtung.
Feuer frei.
Genau, also bei dieser Kofferschrank-Variante, die wir hatten, hatten wir diese Schubladen und diese Fächer, wo die, zum Beispiel der Wasserkanister und auch der Herd drin waren, waren quasi von oben zugänglich.
Richtig.
Im Laufe unserer Reise haben wir in dem Moment gemerkt, dass, weil wir unser Bett darauf aufgebaut haben, dass wir uns dann immer so ein kleines bisschen geärgert haben, wenn wir jetzt an den Herd ran mussten. Weil dazu mussten wir halt erstmal alles runterräumen, um an diese Fächer ranzukommen, an die man eben immer nur von oben rankommt.
Man muss dazu sagen, wir haben unser Bett nicht einfach nur so da drauf gelegt, sondern ich habe dazu noch einen ausziehbaren Lattenrost gebaut, der sozusagen dann in voller Montur auf diesem Kofferschrank auch drauf lag. Ja, das heißt also, man musste das dann erstmal alles irgendwie beiseite schieben, damit man überhaupt an diese Geschichte rankommt. Ja.
Genau, also wie gesagt, das ist so eine Sache, die haben wir halt erst gemerkt, als wir sie tagtäglich benutzen mussten. Und am Ende haben wir das auch irgendwie hingekriegt, aber es ist halt ein bisschen umständlich gewesen hin und wieder.
Genau.
So, also wenn, also es gibt ja zum Beispiel auch solche Einbauten, haben wir auch gesehen auf diversen Campingplätzen, wo man dann so ein Schwerlastregal sozusagen hat, wo
so
man dann was rauszieht,
ja.
Und dann steht man quasi in der Küche und hat halt eben hauptsächlich diese Schubladen, so ähnlich wie man es von einem Apothekerschrank, ich weiß nicht, ob dieser Begriff bekannt ist, aber es ist quasi so ein großer Schrank, den man auszieht, und man hat eben verschiedene Regale, wo man von beiden Seiten rankommt. Meistens in der Küche, ja. Genau, das ist halt unheimlich praktisch und hatten wir nicht, aber wir sind trotzdem ganz gut zurechtgekommen.
Genau, also wenn man das Bett nicht so fest installiert, dann ist das eine feine Sache, und wenn man jetzt nur mal irgendwie einen Tagesausflug macht oder vielleicht auch übers Wochenende, dann ist das auch kein Problem. Wir hatten, ich weiß gar nicht, haben wir jetzt für drinnen noch irgendwas Wichtiges?
Licht.
Ausstattung. Licht, ja genau. Franzi hatte sich im Internet mal ein bisschen umgeschaut und hatte dann drei so LED-Batterie, USB.
Ja, genau.
Über
ich hatte halt darauf geguckt, weil es mich selber halt auch immer nervt, wenn man irgendwelche Batterien wechseln muss oder auch wenn es Akkus sind, die man wieder aufladen kann. Zwar irgendwie trotzdem ist es irgendwie immer nervig, wenn man muss diese Batterien oder Akkus oder was auch immer dabei haben. Genau, deswegen hatte ich Lichterketten geguckt, die eben über USB aufladbar sind. Und die hatte ich auch gefunden. Es waren zwar eigentlich solche für so Weinflaschen, deswegen waren sie jetzt nicht so hell. Aber für unseren Zweck war es auch erstmal in Ordnung. Genau. Zumal wir halt, wenn wir im Auto saßen und es war dunkel, dann haben die Kinder meistens ja schon drin geschlafen. Das heißt, so richtig Remi-Demi und helles Licht hätten und wollten wir dann sowieso nicht mehr machen.
Kein Stroboskoplicht.
Genau, aber Licht ist natürlich, also man muss ja bedenken, sonst würde man die Batterie leer saugen, wenn man die Lichter vom Auto normal anmacht. Und von daher ist Licht nicht verkehrt.
Genau, also wir haben jetzt auf der Reise dann auch clevere Geschichten gesehen, solarbetrieben oder beziehungsweise solaraufladbare Campinglampen. Schaut da einfach mal im Internet, was ihr da
findet. Oder,
was ihr
ganz da kurz, Einwand, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Wir haben jemanden getroffen, der hatte eine Lampe, die konnte man an das Auto dran pappen mit einem Magneten. Das war toll. Das hätten wir uns auch gewünscht, wenn wir das gefunden hätten.
War das jetzt deine TV-Shopping-Stimme?
Kaufen Sie diese Lampe. Sie werden begeistert sein.
Genau, also das ist echt eine Geschichte. Da muss man sich mal ein bisschen mehr noch belesen und mal ein bisschen nachforschen im Internet. Das haben wir nicht gemacht. Wir
sind Amateure.
Die clevere, einfache Variante genutzt und waren damit eigentlich ganz glücklich. Und ansonsten haben wir oben auf dem Dach noch eine große Dachbox gehabt, wo wir ganz viel Zeug reinpacken. Da ist er wieder, der Running Gag. Wo wir ganz viel Zeug reinpacken, was wir nicht unbedingt jetzt sofort brauchen oder was uns irgendwie in unserem Leben im Auto selbst
jeden Tag
auf den Sack geht, im Weg liegt. Ja. Und das war eigentlich ganz praktisch. Ganz praktisch, genau. Und dann konnte man, weil die Dachbox im hinteren, also oben hinten am Dach befestigt war, konnte man hinten auf den Kofferschrank draufsteigen und dann konnte man quasi gefühlt in die Dachbox hineinkrabbeln.
Das ging, weil unser Auto nämlich hinten Türen hat und keine Klappe, die nach oben geht.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Siehst du, gut, dass du das sagst. Genau, wir haben keine Heckklappe, sondern wir haben Heckflügeltüren. Das ist auch nochmal ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Natürlich ist mit so einer Heckklappe ganz fein, wenn es mal regnet oder wenn es zu sonnig ist, man hat Schatten und oder wird halt nicht nass, je nachdem. Und bei uns ist es aber so, dass wir mit diesen Heckflügeltüren natürlich
immer einen Windschutz dabei hatten. Aber
wir haben das sozusagen als Windschutz. Also es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Das Gute ist natürlich auch, wenn man so 1,90 ist wie ich oder die noch größer sind, die prügeln sich natürlich immer den Schädel dann an der Heckklappe. Und
das kann uns nicht passieren.
Und so eine Gasfeder an der Heckklappe, die verliert auch irgendwann mal ihr Leben und ihre Kraft. Und da kann man sich dann natürlich auch mal ein bisschen Kopf rammeln. Aber ja, das sind so eigentlich so die Sachen, die wir so als Planung so generell fürs Fahrzeug halt hatten. Und ansonsten, was haben wir noch mitgenommen? Wir haben keinen Kinderwagen mitgenommen. Wir haben uns für die 2 Monate komplett das Kind
umgebunden,
um die Brust geschnallt. Genau, also geschnallt oder gebunden. Wir hatten ein Tragesystem für die kleine Mathilda mit und wir hatten ein Tragetuch mit. Und aus eigener Erfahrung muss ich sagen, das Kind fühlt sich wohler im Tragetuch und schläft auch viel länger im Tragetuch. Und ist überhaupt viel glücklicher und überhaupt.
Aber ich sag mal so, das kommt auch immer so ein bisschen auf das Kind an.
Unser Kind.
Unser Kind hat sich dort drin immer sehr wohl gefühlt. Natürlich für den Moment, wo es besonders schnell gehen muss, ist so ein Tragesystem leichter und schneller umgeschnallt.
Wenn man mal kurz was essen machen will.
Aber wenn man sich so ein Tragetuch jeden Tag umbindet, dann dauert das am Ende auch nicht mehr lange und das Kind sitzt und
ich war sehr skeptisch bezüglich Tragetuch und hatte immer das bei Moritz immer das Tragesystem, also den Gurt bevorzugt. Ich muss aber jetzt sagen, im Nachhinein das Tuch ist eine gemütlichere Geschichte für beide Personen. Also sowohl die das Kind trägt, als auch das Kind, was getragen wird. Und von daher kann ich das nur empfehlen.
Man schwitzt zwar, wenn es besonders heiß wird.
Genau, genau.
Aber,
ja, aber es ist was trotzdem. Es nimmt halt, also so ein Kinderwagen nimmt halt auch viel Platz weg. Und den Platz hatten wir letztlich nicht. Ja? Wenn man jetzt eine Idee hat, dass man sich für das Kind so ein Klappbett besorgt oder sich selber da was zusammenbastelt, wo man das Bett flach zusammenlegen kann, dann hat man natürlich ein bisschen mehr Platz. Vielleicht hat man dann auch einen kleinen Kinderwagen, den man dann hinten einbauen kann. Wir hatten noch eine Liegewanne für Mathilda am Anfang mit.
Genau.
Wo sie dann aber während der Reise auch rausgewachsen ist und auch uns deutlich hat spüren lassen,
dass sie es nicht mag.
Sie hat keinen Bock mehr drauf.
Die Decke ist so langweilig.
Genau, ich will den Cozy.
Genau, aber sag mal, für ein ganz kleines Baby, was einfach noch nicht lange Strecken in so einem Cozy sitzen sollte, ist so eine Wanne auf jeden Fall eine Überlegung wert. Wir hatten tatsächlich auch überlegt, diese Wanne als Bett zu nutzen, haben uns dann aber dagegen entschieden, weil es halt sehr schmal ist.
Ja.
Aber eben für lange Strecken ist es sehr gut, weil sie eben flach darin liegt und ihr Rücken geschont wird.
Und da müssen wir jetzt die nächste Person noch mit einbeziehen. Lieben Dank an Steffi und Clemens.
Die uns diese Wanne gesponsert haben.
Die uns
die also ausgeliehen haben.
Zur Verfügung gestellt haben, genau.
Für diese Reise.
Richtig, und diese Wanne nimmt halt sehr viel Platz weg. Ja, wir haben uns dann im Laufe der Reise dafür entschieden, diese Wanne nicht mehr zu nehmen, weil, wie gesagt, Mathilda fand es einfach unglaublich langweilig und sie hat dann auch nicht mehr geschlafen und wollte gerne aus dem Fenster gucken. So haben wir es zumindest interpretiert. Sie schien auch glücklich zu sein im Cozy, sie war deutlich entspannter. Und deshalb ist diese Wanne letztlich zwischen Kofferschrank und Rücksitzbank gewandert. Da haben wir noch diverse andere Sachen reingestopft, die irgendwo im Weg lagen oder die uns jetzt
einfach gerade nicht gebraucht werden, sowas wie Winterjacken, weil irgendwann ist es halt zu warm für eine Winterjacke.
Richtig, in Spanien. Auch in Spanien. Genau. So, und um dieses ganze Thema Ausrüstung oder Aufbau, Planung etc. in diesem Abschnitt jetzt abzuschließen, würde ich dann auf das Thema Route gehen.
In 10 Minuten.
Ja? Also, das haben wir jetzt abgeschlossen. Die Route war relativ schnell klar. Wir wollen nach Spanien. Da müssen wir durch Frankreich durch.
Nein.
Wohl oder übel. Ja, da müssen wir jetzt einfach mal durch.
D'accord. Das ist Französisch und heißt
oui.
Okay.
Oui, oui. Da es von uns zu Hause bis zur spanischen Grenze ca. 1800 Kilometer waren, haben wir uns natürlich gedacht,
das schafft man nicht in einer Tour.
Zumal ich die ganze Zeit gefahren bin.
Ich hätte dich ja unterstützt.
Sie hat mich ja unterstützt als
Beifahrer.
Qualitativ hochwertige Beifahrerin im Rückraum.
Eigentlich muss man dazu sagen, ich hätte eigentlich ein Megafon gebraucht, damit er mich hört. Weil ich wirklich ziemlich weit weg saß.
Und
zwischenzeitlich haben wir überlegt, die Walkie-Talkies zu benutzen.
Auf jeden Fall sehr gut, ja. Ja, aber der Moritz war ein sehr guter Beifahrer und hat sehr schnell dazugelernt, hat dem Papa immer geholfen.
Und jeden Huckel angesagt.
Hat jeden Huckel angesagt, genau. Aber die Route an sich war ja eigentlich nur von Deutschland nach Spanien geplant. Und das war...
Genau, also wir haben gesagt, wir machen unseren ersten Zwischenstopp in Spanien in Barcelona.
Genau, das einfach Barcelona eingegeben bei Google
Maps. Das erste Ziel, um so ein bisschen die Entfernung abschätzen zu können, wie viel das jetzt genau ist und wie viele Zwischenstopps wir tatsächlich in Frankreich brauchen, um das irgendwie zu schaffen.
Genau. Und da wir ja gesagt haben, wir fahren zuerst noch zu Freunden nach Gießen, um sozusagen die ersten 200 50 oder
sind es nicht 300?
Oder sind es schon 300 Kilometer bis dahin? Ja, kann auch sein. Haben wir gesagt, von Gießen aus ist der Startpunkt eigentlich noch besser. Oder für uns halt weniger Kilometer auch. Und natürlich sehen wir nochmal
unsere Freunde.
Tolle Freunde, ja, genau. Und ja, das führt natürlich dazu, dass man sagt, okay, wie viel Kilometer schaffe ich am Stück mit Kind? Also wenn ich alleine fahre oder wenn man zu zweit fährt ohne Kinder, kann man sich natürlich abwechseln und dann kann man natürlich auch relativ schnell Strecke machen, ja, auch wenn man entspannt fährt. Da kann man sich vielleicht sogar so abwechseln, dass man sagt, okay, wir fahren Tag und Nacht, um recht zügig dann in dem Zielland anzukommen. Bei uns war das nicht der Fall. Ich habe auch gesagt, so, ja, 800 Kilometer traue ich mir zu. Also,
das ist halt ein 8-Stunden-Arbeitstag, ne?
Genau, ist dann halt schon zügig. Aber man muss halt auch bedenken, du musst halt mit Kind auch regelmäßig anhalten. Also gerade die Kleine, die wurde gestillt. Das ist vielleicht auch noch wichtig hinsichtlich der Planung. Wir haben für Mathilda kein Essen, keine Flasche, nichts dabei gehabt. Sie wurde voll gestillt. Das ist natürlich der absolute,
ein absoluter Luxus, ja. Definitiv. Also Windeln, klar, braucht man Klamotten auch, richtig. Aber Essen, Fläschchen machen, was ist auch immer,
alles weggefallen.
Ist unheimlich Aufwand und ist weggefallen. Deswegen, das war sehr gut.
Genau. Und ja, wie gesagt, man muss halt regelmäßig Stops machen und ein Baby im Alter von 4 Monaten.
Drei
Monaten. Also im 4. Monat. will natürlich regelmäßig alle 2-3 Stunden.
Obwohl das bei ihr zumindest auf der ersten Tour überhaupt nicht der Fall war?
Gestillt werden.
Aber theoretisch etwa alle 3-4 Stunden, ja, kommt schon mal die Nachricht, ich habe Hunger.
Genau. Und
das kann man nicht im fahrenden Auto tun.
Sollte man nicht.
Man sollte dazu auf jeden Fall anhalten.
Man muss anhalten. Man muss ja auch mal ein bisschen sich die Beine vertreten, ja, und das andere Kind braucht frische Luft und Bewegung. Und
der Junge muss an die frische Luft.
Ja, also plant diese Pausenzeiten ein. Also es ist auch dann wesentlich entspannter und man darf nicht so verkrampft sein, das Ziel unbedingt jetzt heute Morgen oder in 2 Tagen erreichen zu müssen. Wenn es dann halt ein bisschen später ist, dann ist es auch okay.
Und man muss dazu sagen, da man in Frankreich Maut bezahlt auf den Autobahnen, sind die Autobahnparkplätze auch sehr ordentlich. Auch die Toiletten.
Ja, das stimmt. Genau. Also, wer sich die vorherige Folge angehört hat, hat bestimmt noch im Ohr, dass wir darüber gesprochen haben, Mautstraßen in Frankreich nicht unbedingt meiden, wenn ihr längere Strecke fahren wollt. Wenn ihr euch natürlich die Landschaft anschauen wollt, dann könnt ihr natürlich auf Mautstraßen verzichten. Dann seid ihr wirklich viel über Land unterwegs. Aber das, genau, hatten wir ja schon mal. Ja, also, wie gesagt, die Route durch Frankreich haben wir mit 2 Stops geplant, beziehungsweise anfangs eigentlich sogar nur mit einem, und zwar mit einer Unterkunft in der Nähe von Dijon, direkt über Airbnb gebucht. Eine Nacht, halt wirklich nur Stop, schlafen, aufstehen, weiterfahren. Um es ganz spartanisch formuliert zu sagen. Und dann sind wir weitergefahren und haben noch am selben Tag, als wir losgefahren sind, die Airbnb-Unterkunft in Perpignan.
Da muss man sagen, da
gebucht.
Ist Airbnb ja wirklich unheimlich flexibel.
Super, ja.
Genau, das hat dann tatsächlich funktioniert, dass wir früh gebucht haben und abends dort in der Unterkunft.
Genau. Das ist aber auch nur dadurch zustande gekommen, dass wir gesagt haben, okay, nochmal 700 Kilometer am Stück. Oder es wären sogar 800 Kilometer bis nach Barcelona gewesen. Wollten wir nicht.
Auch wenn wir uns dafür entschieden haben, Mautstraßen,
genau,
zu fahren.
Genau, also es ist einfach entspannter, wenn man sich denn die Etappen auch ein bisschen verkleinert und dementsprechend die Kilometer dann runtersetzt. Und ja, das waren ja dann auch nach Perpignan auch über 600 Kilometer mit dem Abstecher dann noch, den wir auch spontan eingebaut haben, zum Pont du Gard.
In der Nähe von Avignon.
Erste Folge, richtig. Ja, dann war eigentlich bezüglich der Route nur noch klar, dass wir innerhalb von 2 Wochen nach Malaga müssen.
Also ja, in dem Fall wirklich müssen.
Wir müssen dahin. Und konnten uns dazu konnten uns dann dadurch natürlich auch unsere Route deutlich flexibler gestalten. Unter dem Aspekt, dass wir nicht mehr als 500 Kilometer am Tag zurücklegen. Und da muss ich sagen, das haben wir auch ganz spontan gehandelt. Wir haben den ersten Campingplatz in Spanien angefahren und haben uns von dort eigentlich auch wirklich immer so auf die 400 bis 500 Kilometer orientiert. Wenn das jetzt mal ein paar mehr oder ein paar weniger waren, war das auch nicht schlimm. Aber wir sind so Step by Step immer mehr in die Richtung Malaga gekommen.
Dazu würde ich noch ganz kurz einwerfen, schon wieder. Ich habe geübt mit dem Werfen, es klappt also ganz gut. Und zwar, wir sind ja doch alle sehr mobil mit unseren Navigationsgeräten, Handys etc. Wir hatten unter anderem auch trotzdem einen Papieratlas in unserem Repertoire dabei.
Liebe Grüße an Sophie.
An Sophie, genau. Die uns den ausgeborgt hat. Und es ist auf jeden Fall empfehlenswert, einfach mal, wenn man sich einen Überblick verschaffen möchte. Also für mich, ich bin so ein Papiermensch. Ich lese gerne mal in Büchern so ungefähr.
In echten Büchern,
genau. Ich brauche da Papier zwischen den Fingern. Und es ist einfach mal ganz schön, so eine Übersichtskarte zu haben und da einfach mal drin blättern zu können und mit dem Finger abzufahren. Naja, irgendwie so müssen wir da halt lang. Und genau, und im Notfall, wenn Navigationsgeräte etc. sagen, ich weiß nicht mehr, wo ich bin, dann ist ein Atlas sehr hilfreich.
Ja, also es ist vor allen Dingen auch ein Überblick, ja. Also im Navi habt ihr immer nur bestimmte Kartenausschnitte oder klar, man kann auch rauszoomen. Es ist immer alles so klein. Also wenn ich das auf dem Handy habe, selbst auf dem Tablet, da macht sich so ein Atlas wirklich sehr gut, weil ihr dann einfach einen besseren Überblick habt, um einfach mal kurz zu schauen, okay, die Strecke hier von Barcelona über Valencia, Almeria nach Malaga, ja, das ist schon ein ganz schönes Stückchen, aber ihr habt erstmal so ein paar Spots, die ihr euch selber setzen könnt, wo ihr sagt, okay, in der Gegend, da könnte man mal anhalten und man hat ein klareres Routenziel eigentlich, ja, ist schon richtig. An dieser Stelle merkt man übrigens auch, ja, das ist ein Gemeinschaftsprojekt, ja, wie viele Leute hier schon beteiligt sind an diesem Podcast und an der Reise an sich.
An dieser ganzen Reise insgesamt, ja, genau.
Ja, genau, das ist eigentlich so diese Routenplanung an sich, ist nicht viel,
aber wir waren natürlich nicht ganz so unvorbereitet, wie das jetzt hier so ein bisschen klingt. Ich war in der Bibliothek.
Genau.
Weil...
sie hat einen Ausweis.
Ich habe einen Ausweis. Ich habe eine Mitgliedschaft in der Bibliothek. Genau. Und es lohnt sich, sich einfach mal ein paar Reiseführer auszuleihen. Es ist halt immer schwierig, in der Bücher, in einem Buchladen zu stehen und innerhalb von kürzester Zeit sich so einen Reiseführer anzugucken und zu entscheiden, ob der jetzt gut ist, ob der das zeigt, was ich gerne haben möchte oder nicht. Deswegen war ich eben in der Bibliothek und habe mir einen riesengroßen Stapel an verschiedensten Reiseführern ausgeliehen und habe die dann hier zu Hause, bevor wir losgefahren sind, gewälzt und habe mich am Ende für 2 entschieden. Der eine ist von Lonely Planet, ein blauer Einband mit dem Plaza de España vorne drauf. Ich weiß es nicht ganz genau. Doch, ja. War das? Genau, also der Plaza de España in Sevilla. Das war auf dem Cover.
Das weiß sie aber nur, weil sie selber da war.
Genau. Und das war ein Reiseführer direkt über Andalusien. Also da war jetzt Barcelona, Valencia noch nicht mit dabei. Aber für den habe ich mich auf jeden Fall entschieden, unter den vielen anderen, die ich da genommen habe, weil der zum Beispiel auch diverse Restaurants mit aufgeführt hat und einfach auch so ein bisschen neben den touristischen Zielen auch so ein paar Orte mit empfohlen hat. Genau, den habe ich übrigens auch für Mexiko, den fand ich auch schön, nur so als Schleichwerbung. Entschuldigung, nicht jetzt zu laut. genau, und dann, darüber ärgere ich mich gerade, ich sage ein bisschen, war es noch ein zweiter, den ich mitgenommen habe, der hatte einen grünen Einband. Ich gucke nochmal, ob ich den Verlag rausfinde, weil jetzt spontan weiß ich ihn nicht. Aber bei der nächsten Folge werde ich ihn euch nennen.
Ihr merkt, die Franzi braucht Papier, ja, die braucht das digitale Zeitalter nicht. Ja. Und das ist aber auch ganz gut, weil wenn man jetzt über Google was sucht, ja, egal ob das jetzt Tipps für Restaurants sind, Tipps für Ausflugsziele etc., man wird so sehr mit Informationen und Möglichkeiten bombardiert, dass man sich eigentlich gar nicht entscheiden kann. Und es geht auch nicht darum, dass man sich für all diese Möglichkeiten, die in diesem Buch oder in diesen Reiseführern drinstehen, entscheiden muss, sondern es ist halt einfach, ja, es sind Möglichkeiten, die man nutzen kann. Ja, es sind Möglichkeiten, die einem vielleicht zusagen oder ja, wo man eben auch sagt, okay, gut, das brauche ich jetzt nicht. Schon wieder ein Museum über alte Kunst, na toll, nee. Oh cool, ein Museum über Gitarren, ja, das ist ja interessant. Hä? Ich spiele ja selber Gitarre, also wäre das ja ganz cool.
Du spielst ja gerade keine Gitarre.
Und also ich habe nicht von mir gesprochen. ja.
Also sich Ideen zu holen in Büchern finde ich immer ganz angenehm, weil man eben, wie gesagt, nicht so überladen wird mit Informationen. Und wenn man dann in dem Buch was gefunden hat oder auch nichts gefunden hat oder vielleicht...
Also das, das Geile ist, es gibt so tolle Restaurant-Guides, ja, die dann sagen, ja, das Restaurant hat dann und dann offen und das Gericht bla bla bla, XY, Paella oder so, kostet so und so viel. Dann guck mal nochmal bei Google. Google sagt, ja, die Öffnungszeiten sind jetzt schon noch ganz anders, also hat auf jeden Fall offen. Und dann steht man direkt davor und es ist zu. Ja, also man kann sich nicht immer drauf verlassen, auf Google, man kann es ja auch nicht immer auf diesen Reiseführer verlassen. Ja,
die haben ja auch
manchmal ist es auch so, dass diese Restaurants oder auch andere öffentliche Einrichtungen halt auch pleite gegangen sind oder zugemacht wurden, je nachdem wie alt der Reiseführer ist oder auch die Anzeige bei Google. Aber es ist halt auch das, ja, was letztlich die Geschichte einer solchen Reise schreibt, sozusagen.
Und wir wollten das Ganze ja ein bisschen abenteuerlich.
Genau. Mhm. So. Und ja, im Endeffekt war die Planung, wir fahren innerhalb von 2 Wochen nach Andalusien, nach Malaga. Sind dort 2 Wochen. Und haben dann noch 4 Wochen und dümpeln da ein bisschen rum.
Genau.
Wir wollen auf keinen Fall noch nach Portugal. Also das ist Quatsch.
Vielleicht ist das ein bisschen viel. Nee, aber wie gesagt, am Ende war es tatsächlich so, dass wir... so ein paar Punkte uns auch aus diesen Reiseführern rausgepickt haben und gesagt haben, da möchten wir gerne hin, da gucken wir mal durch. Und um diese kleinen Punkte drumherum haben wir dann recht spontan unsere Reise geplant.
Also wir haben tatsächlich von unseren Übernachtungsmöglichkeiten, Campingplatz oder auch Unterkunft, haben wir dann eigentlich immer einen Tag vorher das nächste Etappenziel sozusagen auserkoren, ausgewählt, immer unter der Maßgabe, was gibt es dort, was können wir uns dort anschauen, wie sind die Bewertungen, ja, das hatte ich ja auch schon in der vorherigen Folge erwähnt, und ja, von der Seite her ist das echt eine feine Sache. Und wenn ihr mit einem Transporter unterwegs seid, der kein ausgeschriebener Wohnwagen ist, nee, kein Wohnmobil ist, dann gibt es eine sehr coole App, die da heißt Stellplatzradar. Und der Witz ist, diese App haben wir nicht selber gefunden, die haben wir nicht von einem Deutschen empfohlen bekommen.
Nein,
es war eine Holländerin, die gesagt hat, geile App,
gucke dir mal an,
nutzt die mal. Und da habt ihr auch ganz viele Möglichkeiten, euch hinzustellen. Das sind nicht immer Campingplätze. Das sind oftmals auch einfach nur
Parkplätze.
Manchmal mit Entsorgung.
Mit Strom und ohne Strom.
Mit Abwasserentsorgung. Ja.
Also es gibt auf jeden Fall in
Chemietoilette.
Also in, das ist europaweit, muss man sagen, es ist eine deutsche App, aber es zeigt
genau, es ist europaweit, nur für Europa. Nicht für Asien,
Stellplätze,
Amerika, Australien
und Campingplätze etc. an.
Und Antarktis.
Die Übersicht, also man kann dann immer eine Region eingeben, wo man ist, einen Umkreis und dann kriegt man eben eine Liste von Möglichkeiten.
Ist
und
sehr einfach.
Genau, da gibt es dann eben so Sachen, da steht dann eben, gibt es eine Dusche, gibt es eben Entsorgung für WC, gibt es WLAN, was ist, wie viel, manchmal steht auch tatsächlich da, wie viel man bezahlt. Ich glaube, die Angabe dort ist irgendwie für 2 Personen und ein Auto oder sowas in der Art.
Ja.
Aber das ist jetzt nichts, woran man sich unbedingt dran festhalten muss. Das ist so eine Schätzung, sag
so
ich jetzt mal.
Also,
steht auch nicht bei jedem da. Und man hat tatsächlich am Ende auch selber die Möglichkeit, dort Campingplätze einzutragen, falls man die dort nicht findet.
Ist eine coole
Idee. Um das Ganze zu erweitern. Genau. Es hat uns auch hin und wieder ganz gut geholfen.
Ja. Genau. Also gerade auch im Hinblick darauf, wo wollen wir als nächstes hin, welche Möglichkeiten gibt es dort. Und dann kann man eben auch mal über diese App schauen.
Mir ist noch was eingefallen.
Jetzt komm!
Diese Karte. Wie heißt sie?
Ja, ich habe tatsächlich schon dran gedacht. Ich habe überlegt, wo wir sie einbauen. Also, es gibt eine Campingplatz Mitgliedkarte oder also ist wie so eine Mitgliedskarte für Deutsche Jugendherbergswerk. Da zahlt man im Jahr 18 Euro. Wie heißt diese Karte? Diese Karte heißt ACSI. A-C-S-I. Keine Ahnung, es ist bestimmt eine Abkürzung.
Soll ich mal googeln?
Kann jeder für sich selber googeln. Und diese ACSI-Karte bietet verschiedene Vorteile auf diversen Campingplätzen. Es gibt dazu auch gleich noch irgendwie einen Campingplatzführer, der einem dann auch noch diverse Campingplätze
vorschlägt.
Genau. Und ihr habt in der Regel folgende Rabatte. Ihr müsst oftmals keinen Strom zahlen. Ihr habt also quasi keine Strompauschale. Die
genau,
in der Regel bei 3 Euro ist.
Das ist von Campingplatz zu Campingplatz unterschiedlich. Es gibt tatsächlich welche, bei denen man Kilowattstunden bezahlt. Es gibt aber eben auch welche, wo man pro Tag eben eine Pauschale von 3 Euro oder was bezahlt.
Ja.
Und diese 3 Euro, da muss man schon wirklich ganz schön viel Strom verbrauchen. Also wir haben,
niemals
diese 3 Euro ausgereizt.
Genau,
aber mit dieser Karte kriegt man teilweise eben den Strom umsonst. Kostenlos, nicht umsonst. Nicht umsonst.
Und dann hat man noch tatsächlich noch mal so 10, also bis zu 10-15% Rabatt auf die Stellplätze. Also manchmal ist dann der Hund kostenlos, vielleicht ist auch das Kind mal kostenlos. Oder
in Anbetracht der Tatsache, dass man immer Anbetracht der Tatsache, dass man eben irgendwie knapp 20 Euro für diese Karte als Jahresgebühr bezahlt.
Ja, die habt ihr auf dem Campingplatz.
Auf jeden Fall, die zu nutzen.
3 Nächten durch.
Genau.
Und dann die wieder drin.
Wir hatten sie nicht, aber auch wir sind durchgekommen.
Ja, weil ich bin ADAC-Mitglied.
Genau, das hilft manchmal.
Genau. Ja, das soll es auch erstmal gewesen sein zur Planung. Die ein oder andere Kleinigkeit wird sicherlich noch in den nächsten Folgen unserer Reise auftauchen. Und ja, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, dann wendet euch an uns. Und
wie mache ich das eigentlich?
Man kann über Anchor direkt, glaube ich, eine Sprachnachricht an uns
wirklich
schicken. Oder ihr könnt auch gerne auf Instagram Tio Ibaka. Also Tio.
Wie der Onkel.
Genau, wie der spanische Onkel. .y.paca mit C. Das ist die Verniedlichung von Franziska. Könnt ihr es gerne auch auf Instagram anschreiben. Da könnt ihr euch gerne auch die Bilder unseres Autos anschauen. Unter anderem von der Spanienreise. Ja, das ist es. Mehr gibt es hier nicht zu sagen. Freut euch auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.
Bis bald.
Ciao.